Ja, ihr Lieben, wir sitzen hier bei den Tischreden. Es ist mir eine Freude, dass wir das tun, dass ich das mit euch tun darf. Das Thema lautet heute der Krieg. Und ich denke mir, was ist das für ein Privileg, über dieses Thema nur nachdenken und reden zu müssen, ja? Wir haben bestenfalls intellektuelle oder emotionale Probleme, die wir zusammen bearbeiten und vielleicht Lösungen finden. Und dann ist auch gut und wir können diese Herausforderung so wegschieben und dann irgendwann wieder rausholen. Meine Großväter hatten diesen Luxus nicht. Ich weiß nicht, wie das so in euren Familien und Familiengeschichten ist, aber für meine Opas war das kein intellektuelles oder akademisches Problem, sondern als sehr junge Männer mussten die Dinge tun oder haben sie Dinge getan, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich würde gerne so in den nächsten Minuten versuchen, mit euch dieses Thema Krieg von zwei Seiten anzugucken, weil mich interessiert, was ihr zu zwei Fragen oder zu zwei Problemen denkt. Der erste Aspekt dreht sich um eine gewisse biblische Kontinuität, um einen roten Faden. Ich bin davon überzeugt, dass die Bibel, dass ihre Autoren und dass Gott, der sie inspiriert hat, ich bin davon überzeugt, dass die Bibel Frieden schätzt. Und schätzen ist eigentlich noch ein zu schwaches Wort. Ja, die Bibel fängt an mit einem Garten. Gott und die Menschen leben in einem Garten und genießen einander und den Garten. Und sie endet auch ganz ähnlich. Ja, und dieser Gott wird an einigen Stellen als der Herr, als der Fürst, der Prinz des Friedens bezeichnet. Also Frieden ist in der Bibel einer dieser ganz großen Güter, einer dieser ganz großen Schätze. Jetzt werden wir aber als Bibelleser damit konfrontiert, dass das Erste Testament, das sogenannte Alte Testament, immer wieder davon berichtet, gerade so in den ersten 6, 7 Büchern, davon berichtet, dass dieser Gott, der Frieden ist und liebt und Frieden fördern will, dass dieser Gott einem Volk, den Hebräern, immer wieder mal eine Aufgabe mitgibt, Krieg zu führen. Ja, es geht um Personen, um Völker, die in einem bestimmten Raum leben, den die Hebräer dann besiedeln sollen. Und das ist so die erste Frage, an der ich selbst ein bisschen leide und die ich bearbeiten möchte, nicht nur heute, aber vor allem heute. Das interessiert mich sehr. Wie passt dieser Auftrag zur Kriegsführung an die Hebräer zur biblischen Kontinuität, die doch den Frieden so schätzt und so liebt? Was würdet ihr sagen? Wie verträgt sich das, der Auftrag zum Krieg mit der Wertschätzung des Friedens?
Man könnte jetzt fast so sagen, ja, ist Krieg ein legitimes Mittel, um Frieden zu schaffen? Kennt man ja auch häufiger. So Bonhoeffer würde jetzt sagen, ja, es gibt Situationen, da ist es sogar geboten, militärisch aktiv zu werden und zu kämpfen. Also er, der aus dem Dritten Reich dann eher sprechen würde, auch ein evangelischer Theologe. Aber dieses Narrativ des Krieges dann zu lesen, also die alttestamentlichen Geschichten zu lesen, da gibt es, glaube ich, ganz gute Ansätze auf der einen Seite, um den Versuch zu wagen, das einzuordnen. Ja, da kommen wir bestimmt auch so an den einen oder anderen Punkt in der Sendung. Aber es ist schon befremdlich, dass Krieg ein Mittel, generell ein Mittel ist. Mhm. Das fordert schon heraus. Also mich fordert es auch heraus, weil so dieses Gottesbild, was ich habe, oder dieser Gott, an den ich glaube, eben genau das andere ist, der andere gegenüber ist, derjenige, der das Gute will, der den Frieden will, so der Gott des Neuen Testamentes, wenn man so sagen will, der auf dem Berg steht und predigt, die Bergpredigt und sagt, ja, also die Friedensstifter, das sind eigentlich die, die gepriesen werden und nicht die Kriegstreiber, nicht diejenigen, die zurückschlagen, wenn jemand geschlagen wird, sondern die andere Wange hinhält. Also da kriegst du ja fast einen pazifistischen Zugang. Und deswegen kämpfe ich auch tatsächlich mit diesen alttestamentlichen, kämpfe ich im wahrsten Sinne des Wortes, mit diesen alttestamentlichen Texten.
Ich finde es auch nochmal schwierig, ganz aktuell. Auf individueller Ebene ist Frieden, die, wie man so schön sagt, christlich die andere Wange hinhalten. Das ist leicht, ist es nicht leicht umsetzbar, aber es ist leichter umsetzbar. Wenn man auf Staatenebene guckt, wird das wieder komplexer.
Ja.
So erkläre ich mir einen Unterschied in diesem Verhältnis zwischen Neuem und Altem Testament. Denn das Alte Testament ist für einen Staat oder teilweise für einen Staat geschrieben und im Neuen Testament geht es um eine kleine Gruppe von Anhängern von Jesus und dann die kleine Gemeinde, die aber keinen staatlichen Einfluss hat. Und ich glaube, das ist vielen Leuten, auch mir selbst, noch mal mehr bewusst geworden seit dem Krieg in der Ukraine, der angefangen hat. Auf einmal wurde anders gesprochen über Pazifismus, wurde die Frage gestellt, darf man sich wehren, muss ein Staat sich nicht sogar wehren, ist das nicht sogar eine Pflicht, die er seinen Bürgern und Bürgerinnen gegenüber hat? Und ich als junger Mann habe mich gefragt, was würde ich denn jetzt tun, wenn die Einberufung käme? Auf einmal wurde die Frage sehr real, wo ich die vorher sehr leicht, sehr pazifistisch beantworten konnte. Aber wenn so ein Unrecht auf einen zukommt, kann man dann tatenlos dastehen und es verhindern? Im Alten Testament geht es nicht nur um Verteidigung. Das muss man auch ganz klar sagen, damit kann man das nicht lösen. Aber ich merke, diese Frage ist durchaus komplex.
In dem Bereich, den du jetzt beschrieben hast, da möchte ich dann in ein paar Minuten reingucken, so, weil die Bibel irgendwie zu greifen und so ihre Botschaft irgendwie zu greifen und zu verstehen, ist das eine, aber es hat ja in diesen Zeiten ganz viel mit der Gegenwart zu tun. Ja. Die Ukraine, der Nahe Osten, da werden dann Dinge plötzlich sehr, sehr nah.
Ich finde einen Ausspruch von 2. Mose 15 so interessant. Da hat gerade der Auszug, der Exodus stattgefunden von dem Volk Israel. Und da heißt es in Vers 3, der Herr ist der rechte Kriegsmann. Ich glaube, rechte steht hier gar nicht eigentlich im Text drinnen, sondern durch die Elberfeld-Übersetzung steht es ein bisschen anders da. Also der Herr ist ein Kriegsmann. Ein Ish Milhama, also jemand, ein Mann des Krieges, ein Mann des Krieges. Manche übersetzen es mit Held, mit Kriegsheld. Also da wird Gott tatsächlich aber auch als jemand beschrieben, der Krieg führt. Also das ist jetzt nicht was Passives, sondern da ist Gott, der aktiv eingreift und durch eine kriegerische oder mit einer kriegerischen Handlung befreit. Ja, das könnte man sagen, ist vielleicht Verteidigung. Aber ein Kriegsmann ist für mich noch anders konnotiert. Also da steckt nicht nur der Verteidigende drinnen, sondern auch jemand, der ein gewisses Angriffspotenzial hat. Ich meine, Herr Zebaoth, wenn wir darüber reden, dann ist es der Herr der Herrscher. Dann ist es ja auch nicht einfach nur Herr der singenden Engel, sondern nein, es ist jemand, der einem ganzen Heer vorsteht. Und das ist was ein militärischer Ausdruck. Also du merkst schon, da ist was Kriegerisches in Gott drin. So lese ich auch solche Texte. Wo ich mich frage, warum wird Gott in dieser Weise oder auch mit dieser Sicht gesehen? Oder seit wann? Gehört es, du hast den Garten beschrieben, gehört es nach dem Garten dazu, dass Gott auf einmal der Kriegsmann auch wird? Ist es eine Rolle, die er sich aneignen muss, die ihm eigentlich fremd ist, aber jetzt tritt er als dieser jemand auf, um wieder in den Garten zu führen? Also ist Krieg um des Friedenwillens nötig?
Der Gedanke dahinter, wenn ich dich recht verstehe, ist, dass der Kontext auch bestimmt, was in dieser Situation gut und richtig ist. In der Situation des Friedens, und die meisten von uns leben in Familien, die 70 Jahre jetzt Frieden gewohnt sind. Und in dem Kontext hat es mich auch gewundert jetzt, wie schnell beim Ukraine-Krieg plötzlich Leute, die vorher eindeutig Pazifisten waren, umgefallen sind praktisch. Ich glaube, wenn man nicht selber in Situationen drinsteckt, dann ist es ganz, ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Ich meine, hier dieser Satz, den du gelesen hast, dass Gott sich als Kriegsmann beschreibt, ist, da war ein Volk über Jahrhunderte als Sklaven in der Ausbeutung. Da waren Stärkere, die sie mit Waffengewalt niedergehalten haben, die die neugeborenen Kinder getötet haben und in den Fluss geworfen haben. Das war keine heile Welt. Und das Volk hatte selber nicht die Kraft, sich zu befreien. Und diesem Volk zu sagen, das praktisch vielleicht sogar schon resigniert hat, das unter der Gewalt einfach leidet, psychisch leidet, körperlich leidet, diesem Volk zu sagen, ich habe die Kraft, dich zu befreien, ist, glaube ich, eine gute Botschaft.
Ich finde, das löst nicht alles auf, aber was du sagst, löst natürlich nicht alles auf, aber ich würde mich diesem Gedanken anschließen. Es ist ja auch kulturell menschheitsgeschichtlich interessant, wenn wir mal schauen. Ich glaube, wir als Deutsche haben dann nochmal auch ein sehr starke Position zu Krieg, einfach durch den Zweiten Weltkrieg und die Aufarbeitung dessen. Wenn man aber ein paar Jahrhunderte, oder so weit muss man gar nicht zurückgucken, war Krieg Mittel der Politik. Man hat entweder verhandelt oder halt Krieg gemacht. Es war schon immer grausam und es gab schon immer sicherlich Leute, die sehr darunter gelitten haben und das auch verurteilt haben. Aber ich glaube, Krieg war normal oder normaler. Europa im Mittelalter, Früh-, Mittel- und Spätmittelalter war durchzogen von Kriegen. In der Antike, wenn man über die Spartaner liest, die schon zu jungen Kriegern erzogen werden. Also ein Mann ist ein Krieger, das gehört zusammen. Meine Identität ist die Identität eines Kriegers, jedenfalls wenn ich ein Spartaner wäre. Ich glaube, unsere sehr kritische Sicht auf Krieg ist doch sehr modern. Und ich glaube, zur Zeit des Alten Testamentes war Krieg noch mal etwas anderes, als wir es heute empfinden. Das löst diese Spannung und die Grausamkeit keinesfalls auf. Aber ich finde, es erklärt etwas, dass die Leute mit diesen Bildern Gott als Kriegsheld viel anfangen können oder mehr anfangen können als wir vielleicht heute.
Du hast ja auch in den ganzen Geschichten, wenn du zurückblickst, die Frage, wie wurde denn Krieg geführt? Also das Krieg ist immer schrecklich, Krieg hat immer auch mit Tod zu tun, gar keine Frage. Aber wenn du in die Jahrhunderte hineinschaust, du findest auch eine unglaubliche Brutalität, wie Kriege geführt wurden und so eine Willkür. Also ich habe den Alexander Solzhenitsyn gelesen und der sagt, Oder er erzählt so, wie er als junger Mann im Dritten Reich gegen die Deutschen gekämpft hat, für die Rote Armee beispielsweise. Und er beschreibt dann so, wie er als junger Mann auf einmal gemerkt hat, dass es das Böse, das objektiv Böse gibt, dass es das existent ist. Und zwar, indem er gesehen hat, wie sie als Befreier jetzt hineinkommen und seine Soldatenkollegen Frauen und Kinder vergewaltigen und ermorden. Also wenn man Ostpreußische Nächte, das ist ein Gedicht, was er geschrieben hat, liest, dann ist es so sehr konzis, also so abgehackt, sehr, sehr kurz. Und er beschreibt, wie Frauen vergewaltigt werden. Ah, du warst gar keine Frau, du warst ein Kind, aber schon gleich tot. Ja? Also so, das ist so die Dramaturgie, die Krieg mitschwingt. Und ich frage mich, ob das unser Denken, wenn wir über Krieg sprechen, so ausgeprägt hat, dass wir für das, was im Alten Testament, also im Alten Testament steht, dass wir das in den gleichen Topf hineinwerfen und sagen, ja, so war das auf jeden Fall. Dass es heftig war, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, ob es das ist, was hier beschrieben wurde.
Ich meine, ich habe euch ja gefragt, wie verortet ihr das, wie geht ihr damit um? Aber das Alte Testament spürt ja diesen Rechtfertigungsdruck nicht. Oder die Bibel spürt ja diesen Rechtfertigungsdruck nicht. Mhm. Es ist interessant, du hast Exodus 15 zitiert. Es gab vor ein paar Jahren eine Verfilmung des Exodus-Geschehens. Und dann in Interviews dazu und in Berichten dazu fand ich das ganz interessant, wie dann über den Auszug aus Ägypten geredet wurde, nämlich total positiv. Toll, dass die Bibel diese Geschichte erzählt, in der Gott was dafür tut, dass Sklaven befreit werden. Also es hatte dann so ein ganz starkes so Gott so als Champion der Menschenrechte, so, yeah, Mai, wir glauben jetzt zwar nicht an diesen Gott, aber eine coole Geschichte, dieser Gott ist mir doch sympathisch. Als du Exodus erwähnt hast, habe ich mich gefragt, in welches Kapitel wirst du gehen? Du bist in Kapitel 15 gegangen, ich möchte euch eine echte, keine rhetorische Frage zu Kapitel 14 stellen. Das ist so dieser Moment, als die ehemaligen Sklaven jetzt am Meer sind und merken, die Soldaten der ehemaligen Sklavenhalter haben sie gleich. Und das könnte ganz, ganz schlimm ausgehen. Und dann heißt es in Vers 13 und in Vers 14 folgendes, ich lese das mal vor. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Diese ehemaligen Sklaven sind fast passiv und Gott ist der Aktive. Er ordnet und er handelt jetzt. Wenige Kapitel später, spätestens ab Exodus Kapitel 23, ändert sich das aber plötzlich. Ja, also plötzlich sind die Hebräer nicht mehr die Passiven, sondern plötzlich sollen sie aktiv werden und sie sollen zu den Waffen greifen. Was glaubt ihr, ist da passiert? Warum gibt es plötzlich diesen Wechsel von der Passivität der Hebräer, der Menschen, hin zu wir werden aktiv und handeln und kämpfen und töten. Habt ihr eine Ahnung, eine Idee, warum es plötzlich einen Wechsel in der Rolle der Menschen gibt?
Also, wenn man den ersten Moment anschaut, wo das Volk selber anfängt zu kämpfen, Das finden wir nämlich kurze Zeit später dann.
Kapitel 17. Ne?
Kapitel 17, mhm. Genau, ab Vers 8. Da ist es interessant, dass ein anderes Volk kämpft nach der Befreiung, nach dem Exodus, mhm. das Volk angreift. 2. Mose 17, Vers 8, da kam mhm. Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und dann ist es interessant, wie es weitergeht. Es steht da, da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer, zieht aus und kämpfe gegen Amalek. Mhm. Hier finden wir nirgends und Mose fragte Gott und mhm. Gott sagte, das und das sollt ihr machen, mhm. Stellt eine Armee zusammen mhm. und greift an, sondern wir finden, dass Mose es sagt. Mose ist mhm. am ägyptischen Pharaonenhof aufgewachsen, ausgebildet worden eine Zeit lang. Mhm. Kriegsführung wird sicherlich eins seiner Fächer in der Schule mhm. gewesen sein. Wahrscheinlich war er gut darin. Und deswegen, als die Amalekiter kämpfen und so die Nachhut des Volkes angreifen, denkt Mose, okay, habe ich im Griff, weiß ich, was wir da machen. Ja. Und er sagt mhm. zu Josua, geh kämpfen. Und es ist interessant, wie die Geschichte dann weitergeht. Nämlich, dass das Volk immer verliert, wenn es nicht betet, wenn Mose nicht betet.
Seinen Stab erhebt.
Genau, und wenn Mose seinen Stab erhebt, um zu beten, dann gewinnt das Volk. Und es scheint so zu sein, als ob Gott dem Volk hier zeigt, hey, es kommt nicht auf euch an. Es kommt nicht auf eure Klugheit an, sondern es kommt immer noch auf mich an. Aber man hat so den Eindruck, dass Gott in dieser Situation von seinem Ideal etwas runterkommt und sagt, okay, wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann tut's. Ja, ja. In dieser Situation scheint es so zu sein. Und später dann geht er noch einen Schritt weiter und gibt dem Volk sogar den Auftrag. Ja. Vielleicht, weil dieser Glaube des Volkes, dass Gott für sie kämpfen wird, nicht groß genug war.
Du hast auch dann, wenn du weiterliest, die Verse 15 und 16, als dann der Kampf zu Ende ist gegen die Amalekiter, da baute Mose einen Altar und nannte ihn der Herr, mein Feldzeichen. Also jetzt könnte man ja sagen, das Volk hätte sich etabliert, es ist jetzt kriegerisch aktiv gewesen und hat auch diesen Sieg eingefahren. Jetzt könnte hier ein Feldzeichen dem Volk zugunsten aufgerichtet werden. Aber er sagt, nein, der Herr, mein Feldzeichen. Und dann finde ich es noch spannender, was danach steht. Und er sprach die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Also da wird wieder so die... Da wird wieder der Blick auf das Göttliche gelegt. Der Herr kämpft ja doch irgendwo. Natürlich sehe ich, oder ist es ja offensichtlich, dass aus einem Volk, das Sklaven war, du hast es ja gesagt, einer von euch hat das gesagt gehabt, genau Martin, du hast es gesagt, dass dieses Volk von Sklaven unterjocht, unterdrückt war, dass die dort an dem Wasser stehen, am Roten Meer, und jetzt nicht anfangen zu kämpfen, kann man fast schon erkennen. Aber wenn man auch überlegt, hat Gott einen Plan, wenn er sein Volk aus Ägypten führt? Oder sagt er, ja, ich führe euch aus Ägypten und dann schauen wir mal, was so passiert. Er hätte eine andere Dynamik. Nein, er hat einen Plan mit seinem Volk, nämlich ihr sollt in ein Land kommen und dieses Land werde ich euch geben. Aber ihr dürft auch in eurer Verantwortung oder auch in eurer Rolle wachsen. Ihr müsst nicht mehr hier jetzt Sklaven sein, sondern ihr könnt jetzt merken, ich begleite euch zwar, ich bin mit dabei, aber ihr kommt auch mehr in die Verantwortung. Und ich mache das nicht nur alles für euch. Ich ebne euch nicht nur den Weg, sondern es hat auch damit zu tun, dass ihr selber gegen etwas kämpfen müsst. Und ich finde es einen psychologisch ziemlich schlauen Schachzug. Ich möchte jetzt nicht auf Krieg nur fixieren, sondern generell mal größer machen, wo ich in der Passivität etwas überwinden soll, wird es mir nicht gelingen, sondern ich werde Opfer der Umstände sein und Opfer bleiben. Aber wo ich in die Aktivität hineinkomme, gibt es innere Prozesse. Ja, ich merke, ich werde aktiv und ich lerne, ich gehe, ich lerne, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich trete heraus. Und in dieser Aktivität oder durchs Aktivwerden werde ich in einen neuen Stand versetzt. Mhm. Ich bleibe nicht in meiner Sklaven- oder meiner Opferrolle verortet. Mhm.
Ich meine, die grundsätzliche Schwierigkeit bleibt natürlich, auch wenn man so diese Ansätze davon sieht, dass Gott dem Volk so entgegenkommt, würde man sich wünschen, dass hier auch schon steht, nee, Krieg ist nicht mein Plan.
Bloß
aber
nicht.
Wir sehen einfach, dass im Alten Testament gibt es am Anfang den Garten. Mhm. Und da ist alles ideal. Dann gibt es am Ende den Garten, die neue Erde, die Gott schafft. Aber in der Zwischenzeit gibt es einfach viele Dinge, die sind nicht ideal. Mhm. Und dann ist ganz entscheidend, welches Bild habe ich von Gott. Hat er diese Sachen so gewollt, diese negativen Sachen? Oder geht er halt mit den Menschen mit in Situationen, die nicht ideal sind, aber die schon auch mit den Entscheidungen der Menschen zu tun haben? Und es gibt viele Dinge, wo man das Gefühl haben könnte im Alten Testament, so wollte es Gott. Wenn wir die Vielehe nehmen, wenn wir nehmen, welches Bild der Frau manchmal herrscht, könnte man meinen, Gott sieht es genauso. Im Neuen Testament durch Jesus und dann auch durch das, was Paulus schreibt, kriegen wir ein anderes Bild von Gott.
Ich meine, das ist das Stichwort. Der Begriff könnte manche Zuschauer provozieren und vielleicht auch zu Recht. Wie flexibel ist Gott? Ist Gott moralisch flexibel? Das schwingt ja so ein bisschen die Frage mit bei dem Beispiel. So, ja. Du hast die Vielehe erwähnt. Es gibt ja dieses Jesus-Wort, wo Jesus sagt, die Art und Weise, wie hier im Volk Scheidung praktiziert wird, das hat Gott nicht gewollt. Am Anfang war es anders. Aber weil euer Herz so hart ist, hat Gott Dinge verordnet um euretwillen. Das scheint für mich die Frage ein bisschen, ein ganz klein wenig zu beantworten. Ja, Gott scheint flexibler zu sein, als es uns manchmal lieb ist.
Vielleicht muss man auch die Dynamik noch mal sehen. Also wenn man kann immer bei Adam und Eva anfangen. Das macht man ja tatsächlich dann sehr oft. Aber wenn man mal diese Tragweite auch dann zu Ende denkt und sagt, gut, da ist eine schlechte Entscheidung getroffen worden. Und auf Grundlage dieser schlechten Entscheidung erwarten wir jetzt, dass aber eine gute Möglichkeit entsteht für den Menschen, ist ein Paradox. Wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, dann werden sich meine Entscheidungen immer unter einer ganz vorgezeichneten oder determinierten Prämisse, nämlich die negativ ist, bewegen. Also ich kann nicht sagen, jetzt ist eine schlechte Entscheidung da, aber gut, Schwamm drüber, nicht da, neu entscheiden. Nein, sondern es ist vorgezeichnet. Und das ist halt eben so fundamental hier, was im Garten passiert ist, dass aufgrund dessen, es gibt das Wort auch von Gott, das im Alten Testament sagt, ich muss ein Werk tun, was mir eigentlich fremd ist. Also was will denn Gott damit sagen? Da drückt er ja ganz viel aus. Er bespricht sich ja dadurch selber, dass er Dinge tun muss, die er gar nicht gewohnt ist zu tun.
Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, Gott wirkt sehr bewusst immer in einem Kontext. Ja. Er macht nicht alles neu und sagt, ich will mich jetzt so, sondern er wirkt so, dass Menschen es verstehen können. In ihrem Kontext und in ihrer Zeit. Und ich würde mal interessant, ich bin kein Historiker, deswegen weiß ich nicht, wie viele Staaten es denn zu dieser Zeit gab, die völlig ohne Militär ausgekommen sind. Ich vermute aber wenig.
Keine Ahnung, wie die Antwort aussehen könnte.
Und wenn, dann waren sie wahrscheinlich nicht lange da. Und wenn Gott sagt, hey, ich will hier ein Staat, das ist essentieller Teil meines Plans zur Erlösung dieser Welt, dass hier ein Staat ist, und den will ich nicht in einer Glaskuppel absondern und da soll es auch freien Willen drin geben, dann muss er vielleicht oder will er vielleicht mit Mitteln arbeiten. Er ist immer noch autark, er kann sich ja entscheiden, aber irgendwie kommt er dahin, sich mit diesen Mitteln auch zu arbeiten. Die, und das finde ich schön, wenn wir sagen, Jesus Christus ist die höchste Offenbarung von Gott und seinem Charakter, die wir in Jesus sehen, dass das nicht Gottes Wunsch und Freude und Norm ist, dass wir alle rumgehen und Krieg machen, sondern dass wir für die beten, die uns verfolgen, und dass das ein Schritt in diesem Plan war, der die Erlösung der Welt bringt.
So ein bisschen im Alten Testament wird es für mich schon deutlich an der Geschichte von David. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott gibt ihm den Sieg militärisch, also es werden ganze Lieder über ihn gesungen, wie viele Feinde er vernichtet hat. Wo David hingeht, da hat er Siege im Auftrag Gottes. Und dann sagt David, ich will dir ein Haus bauen. Und der Prophet Nathan sagt am Anfang zu ihm, ja, ist eine gute Idee, mach das, bau einen Tempel. Und in der Nacht schickt Gott ihn aber wieder zurück. Und Nathan kommt zu ihm und sagt, nee, Gott will nicht, dass du ihm das Haus baust, sondern er ist dein Nachfolger. Und die Begründung ist, du hast Blut an deinen Händen, zu viel.
Ja.
Also Gott hat ihm vorher die Siege gegeben. Mhm. Aber jetzt sagt Gott, hey, wenn du mir das Haus baust, du hast so viele Kriege geführt. Man hat fast den Eindruck, dass Gott sagt, dann würden die Leute denken, ich fand das in Ordnung. Und er sagt, ich habe dir die Siege gegeben, aber nur, weil ich wollte, dass das Volk endlich Ruhe hat von den Feinden, die es bedrängen und vernichten. Also das ist so ein Teil, wo für mich rauskommt eben, wo man das Herz Gottes sieht, dass er sagt, boah, ich habe euch geholfen, dass ich wollte, dass es dem Volk gut geht, aber mein Ideal war es nicht.
Ja. Du hast am Anfang so diese zwei Punkte aufgemacht, Friede und Krieg. Ja, also wie vertragen sich diese beiden Pole? Ja, du gehst schon in diese Richtung, Tempel und Krieg. Ja? Ich sehe aber auch noch einen Punkt, der mir wichtig ist, dass Gott nicht willkürlich handelt. Also das ist schon ein etwas, was gerade im Kriegskontext, wenn wir Nachrichten schauen, wenn Ukraine wurde angesprochen, wir sehen in anderen Spots der Welt, wo Kriege geführt werden, da ist immer eine gewisse Willkür dabei. Auch eine, es ist nicht vorhersehbar, aber Gott ist relativ klar, wenn er kommuniziert. Es ist nicht so, dass er sagt, ich gebe euch jetzt Land, sondern er sagt ja seinem Volk auch, wenn ihr Land nehmt, und das ist in 5. Mose 20, sagt er, wie dieses Land einzunehmen ist. Also er ist da relativ eng in seiner Gesetzgebung. Und das finde ich spannend, dass er dann sagt, okay, wenn ihr zu einer Stadt kommt, dann sollt ihr erstmal Frieden anbieten. Er sagt nicht sofort, ja, macht sie erst platt, sondern er bietet erstmal Frieden
an. Es gibt sogar die genau, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es gibt sogar die Vertreibung an einer Stelle. Mhm. Also Vertreibung als Instrument, um nicht Krieg führen zu müssen.
Ja, genau.
Wollte ich wenigstens mal erwähnt genau. haben.
Und wenn man Kapitel 20 liest, also hier 5. Mose 20, da spricht Gott, wenn du in den Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und so weiter und so fort, dann ist es, fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Also es ist wieder diese Präsenz Gottes, was wir auch haben, dieser Rückverweis, Gott ist eigentlich der, der hilft. Gott ist der, der dabei ist. Und dann ist das in Vers 5, also es geht gerade darum, wie führst du Krieg? Dann ist das Nächste, was ich erwarte als Leser, der sich vom Text überraschen lässt, jetzt wird Gott schauen, wie wird das Heer einberufen? Welche Männer berufst du denn bitte schon ein? Und es geht dann in Vers 5 weiter, wer nicht eingerufen wird, also wer nicht dabei sein soll. Also what? Wir reden hier über die Frage, wie ist Krieg zu führen, und er sagt erstmal, wer nicht dabei ist. Also das zeigt schon so, wie Gott dann mit Krieg umgeht. Okay, wer ein Haus gebaut hat, wer geheiratet hat, soll nicht. Und wer Angst hat, soll auch nicht. Also Gott ist da nicht so im Kollektiv, ihr seid jetzt alle dabei, sondern er exkludiert erstmal auch vom Krieg. So, muss nicht sein. Und dann kommt genau diese Frage, wenn ihr vor eine Stadt zieht, ja, dann erstmal Frieden anbietet. Und dann, wenn ihr in das Land kommt, was euch gehören soll, ja, da sollt ihr kämpfen, aber nur dort und nicht weiter nach draußen. Also es ist eine bestimmte Zeit, ein bestimmter Ort, wo Gott sagt, da soll Krieg geführt werden, aber auch unter bestimmten Regeln und unter einem bestimmten politischen System, nämlich der Theokratie, wo Gott hier über das Volk herrschen darf.
Ich meine, in der Geschichte gab es ja immer wieder das Nachdenken über den gerechten Krieg, und wir sind ja so in ethischen Debatten recht weit, dass wir etliche Kriterien benannt haben, wie wir heute einen Krieg als gerecht einordnen würden. Und ich bin dankbar, dass manche Kirchen sagen, okay, lasst uns lieber vom gerechten Frieden reden. So. Sean, du hast gesagt, Jesus als die deutlichste Offenbarung Gottes hilft, Dinge zurechtzurücken. Manchmal wird ja so ein Kontrast geschaffen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Also dass ich leide dann ein bisschen, weil es dann manchmal so plump auf mich wirkt. Das Alte Testament ist so aggressiv und das Neue ist dann so harmonisch. Bevor wir noch in den anderen Bereich reinschauen, würde ich euch gerne eine These vorstellen, die mir geholfen hat, da so ein bisschen Ordnung für mich reinzubringen. Ich würde sagen, wenn ich mir Krieg und Frieden im Alten Testament angucke oder in der Bibel angucke, dann habe ich den Eindruck, es ist nicht so sehr ein Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, sondern ein Bruch zwischen dem Alten und dem Alten Testament. Ja, denn du hast inmitten der Landnahme, also wo die Hebräer Krieg führen und Menschen töten und Städte erobern und zerstören, hast du solche Geschichten wie die von Rahab und ihrer Familie, die bei einer strengen Lesart hätte sterben müssen. Aber sie überlebt und wird eine Vorfahrin Jesu Christi. Ja, oder du hast das Buch Jona, eines der wahrscheinlich spannendsten Stellen der Bibel, ja, wo sehr viel Wertschätzung vor dem Leben und vor anderen Völkern und anderen Religionen artikuliert wird. Also ich würde diesen Bruch nicht zwischen AT und NT sehen, sondern zwischen manchen Momentaufnahmen im Alten Testament und anderen Momentaufnahmen im Alten Testament. Wie seht ihr das? Was denkt ihr zu dieser These?
Ich finde diesen Blick auf jeden Fall sehr wichtig in beide Richtungen. Ich habe das Gefühl, wenn man kritisch an die Bibel herangeht, dann betont man, die Bibel ist so grausam. Und das wird ihr nicht gerecht in ihrer Bandbreite und in dieser Spannung, die sie selbst auch aufbaut. Auf der anderen Seite merke ich das auch an unserer Runde. Wir suchen ja nach Lösungen für diese Frage, die du am Anfang gegeben hast. Und diese Ansätze, die wir haben, die finde ich gut und was ihr genannt habt. Aber die gelten auch nicht, um die Spannung alle wegzukehren und unter den Teppich zu sehen. Denn es ist leicht, darüber zu reden, was du auch gesagt hast, von unserer Position. Aber Krieg als Realität ist grausam. Und damit müssen wir umgehen. Und wir kommen eigentlich nicht umhin in den Bereich dieser Theodizee-Frage. Also die Frage, wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Hat er nicht, wenn er allmächtig ist, Verantwortung für alles Leid, das es gibt? Wahrscheinlich die Schlüssel oder die Knackfrage der Theologie seit Jahrtausenden, die ich jetzt auch gar nicht hier groß ausbreiten will, weil wir sie auch nicht lösen werden heute. Aber genau, deswegen finde ich es wichtig, beide Perspektiven zu haben. Wenn man ehrlich mit der Bibel umgehen will, muss man beide sehen. Und es ist, du hast recht, sie kommen nicht nur Altes Testament gegen Neues Testament vor, sondern schon im Alten Testament ist beides vorhanden. Und im Neuen, jedenfalls in der Richtung der Theodizee-Frage, auch.
Was denke ich? Du hast ja zwei Ebenen. Zum einen eben die Frage, wie reagiert Gott hier? Wenn man noch mal ein bisschen rauszoomt praktisch, dann kann man auch an diesen Geschichten, aber also in diesen Kriegsgeschichten im Alten Testament, schon lernen, dass Krieg nicht wirklich die Lösung ist. Denn selbst nachdem das Volk dann im Land ist und nach David unter Salomo dann eine Zeit des Friedens hat, dann ist der Krieg nicht beendet, sondern es gibt immer wieder andere Völker, die dann stärker sind. Und Jesus fasst es dann im Satz zusammen, wer das Schwert nimmt, der wird vom Schwert sterben. Also wenn wir Gewalt als Mittel nehmen, um Frieden zu schaffen, dann wird es immer einen geben, der noch stärker ist. Und der dann, und ich glaube, das kann man aber auch sehen eben an diesen Geschichten. Und schon im Alten Testament, da gebe ich dir recht, blitzen dann Geschichten auf, wo die Gnade oder die Liebe dem Feind gegenüber, beste Geschichte, Naaman, hält zwar nicht lang, also als Naaman von seinem Aussatz geheilt wird, dann steht, dass die Syrer ein paar Jahre darauf verzichtet haben, Israel anzugreifen. Nicht lange, irgendwann tun sie es wieder. Aber dadurch sieht man eben, letztlich, um längerfristigen Frieden zu haben, ist Krieg nicht das Mittel.
Mich. Du hast jetzt eine Brücke geschlagen zu dieser zweiten Frage, der ich noch nachgehen möchte. Und mir ist bewusst, wie groß die ist, aber man kann ja irgendwo anfangen. Welche Leitlinien seht ihr denn in der Bibel für Christen, für gläubige Menschen, wenn sie mit kriegerischen Situationen und Entwicklungen konfrontiert werden? Also, was wir bisher gemacht haben, das war sehr komfortabel.
Ja.
Das war sehr komfortabel und bequem. Aber dort, wo Christen, wo gläubige Menschen praktisch und hautnah damit konfrontiert werden und sich jetzt verhalten müssen, was würdet ihr sagen, wo gibt die Bibel da eine gewisse Orientierungshilfe?
In Matthäus 5, in den Seligpreisungen, den sogenannten von der Bergpredigt, sagt Jesus in Vers 8, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und auch weiter später in der Bergpredigt redet er davon, dass wir für unsere Verfolger, für unsere Feinde beten sollen und sie nicht hassen sollen. Und das ist vielleicht so das unterste, wenn man sich dieser Frage annähert, wie geht man mit Konflikt und Krieg um, ihn nicht suchen. Das würde ich sagen, ist eine christliche Sache, Friedensstifter sein, versuchen, den Frieden zu suchen und den anderen nicht zu entmenschlichen. Zu sehen, das sind auch andere Menschen auf der anderen Seite. Das finde ich ganz interessant. Das ging mir am Anfang des Ukraine-Kriegs so, da wurden in der Tagesschau Opferzahlen genannt. Und sie wurden so präsentiert oder haben sich für mich so angefühlt. Die einen Zahlen haben ein fröhliches Gefühl und die anderen ein trauriges ausgelöst. Denn die einen Zahlen waren Feinde, die vernichtet wurden, und die anderen Verbündete, die gestorben sind. Und ich glaube, die Bibel sagt nein, wechsel mal die Perspektive. Das sind auch Menschen auf der anderen Seite.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wert für mich, weil du sagst, welche Leitlinien gibt die Bibel? Ich sehe auch eine Leitlinie im Alten Testament tatsächlich auch. Und
das war ja auch meine Frage. Also ich habe nicht nur nach dem Neuen Testament.
Genau. Da finden wir ganz viel. Nein, aber im Alten Testament, kurz bevor Israel das Land einnimmt, ist die Begebenheit, dass Josua eine Begegnung hat in Kapitel 5, Josua Kapitel 5, Vers 13. Es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen auf und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und ich bin jetzt gekommen. Und es ist für mich auch so ein Punkt, was du gesagt hast, das eine ist gefärbt, ja, man ist irgendwo parteiisch. Und das Gleiche begegnet mir hier auch. Kriegerische Handlung, gezücktes Schwert. Und jetzt ist so die Frage, zu wem gehörst du? Also ein Punkt der Parteilichkeit. Und man will ja man will ja Gott auf seiner Seite wissen. Also jeder Politiker sagt, ja, Jesus würde heute leben, würde diese Partei wählen, meine Partei wählen oder die andere Partei wählen, würde von der anderen Partei jemand sagen. Also man versucht, Jesus, Gott zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, er ist auf meiner Seite.
Gott will es, hieß das,
Gott will es, in den Kreuzzügen, genau, richtig. Da war das der Leitspruch. Und hier ist die gleiche Frage, ja, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Und ich finde das spektakulär, dass dieser Fürst sagt, das erste Wort, er sagt nein. Also das ist ja auf so eine Frage, zu wem gehörst du? Eigentlich eine W-Frage. Ja? Kannst du nicht mit Ja oder Nein antworten? Aber er macht hier Nein. Also ich bin nicht parteiisch. Und das zeigt mir, also das ist so eine Leitlinie, wenn Auseinandersetzung oder kriegerische Auseinandersetzung, jetzt reden wir so komfortabel hier am Tisch, aber wenn kriegerische Auseinandersetzung, versuche nicht Gott auf eine Seite zu ziehen, weil er leidet mit jedem. Mit jedem. Mit jedem Toten, mit jedem Verletzten.
Ich glaube, also wir kommen jetzt näher an den Krieg oder wenn wir mit Krieg konfrontiert werden. Ich glaube, das passiert, aber wenn auch eher emotional, doch auch. Ich merke das selber, die Berichterstattung der letzten Jahre hat auch einen Einfluss auf mich. Mhm. Auch wenn mein Leben jetzt nicht davon umgeworfen wird. Aber ich merke, es geht auch darum, auf sich zu achten. Mhm. Das ist, wenn man in einem Krieg ist, noch mal schwieriger. Aber ich merke, ich bin da richtig, als verschiedene Konflikte ausbrachen, tendiere ich persönlich dazu, im Internet dann zu suchen, recherchieren, Live-Ticker, Berichte. Ich habe wahrscheinlich so viele tote Menschen auf Video in den letzten 2 Jahren gesehen, die ich wie noch nie in meinem Leben zuvor. Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Aber ich kann nicht aufhören oder ich konnte nicht aufhören, und mir darüber Gedanken zu machen und musste dann mal einen Cut machen und mal von Krieg Abstand nehmen. Das ist auch ein Privileg, das ich hier tun kann. Aber glaube ich auch etwas, das ich mitnehme, wenn ich an einen Gott denke, der auch will, dass es mir gut geht. Nicht uninformiert und naiv durch die Welt gehen, aber wenn ich merke, es geht mir zu nahe, dann ist auch Rücktritt, Entfernung davon okay. Mhm. Und vielleicht im Krieg auch Flucht.
Es ist ja krass, Psalm 37 berichtet davon, dass man sich irgendwie an den Handlungen böser, erfolgreicher Menschen aufreibt, weil man emotional so involviert ist. Und es ist krass, dass, dass dann der Autor sagt, empöre dich, also hör bitte mal auf, dich über die Bösen zu empören, trete mal zurück, weil wenn du, deine Empörung wird dich irgendwann erwürgen, das war jetzt mein Bild, und du wirst anfangen, böse zu handeln. Ja. Und kurz danach sagt der Autor, okay, die Sanftmütigen, die werden on the long run, in langer Sicht erfolgreich sein und das Leben genießen. Aber genau, das finde ich bemerkenswert, dass du dasselbe sagst wie dieses alte Lied, ja, dass man irgendwann mental und emotional vom Krieg auch so gefangen genommen werden kann und vom Bösen gefangen genommen werden kann.
Ich denke, das ist schon eine grundlegende Sache, eben auch die ist, die Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Also diesen Perspektivwechsel nicht nur Abstand zu halten. Und es ist ja menschlich gar nicht möglich. Also es ist für uns, die wir hier schön in Frieden sitzen und keine Angst haben müssen, dass Raketen auf uns fliegen, ist es sehr einfach, davon zu reden. Aber das, was Jesus hier sagt, ist radikal. Also den Feind nicht mehr als Feind zu sehen, sondern den Feind als Mensch zu sehen.
Ja.
Und als jemand zu sehen, der auch Familie hat, der auch Sehnsüchte hat, der auch Wünsche hat und ihm das Gute zu wünschen.
Ja. Ja.
Und letztlich lässt es aber viele Fragen offen. Wie schaffe ich das in der Praxis, wenn ich wirklich Opfer von Gewalt bin und so? Also, aber da, ja, hilft vielleicht auch ein bisschen, wie Jesus selber gelebt hat, dass er niemanden zu seinem Feind gemacht hat. Er hatte sozusagen Feinde, die versucht haben, ihn umzubringen, aber er hat selbst am Kreuz für seine Feinde gebetet und hat gesagt, Vater, vergib ihn. Also irgendwie muss es möglich sein, auch wenn es menschlich kaum umsetzbar zu sein scheint.
Was du gesagt hast, dieser Fokus auf diese Nachrichten und dich damit zu beschäftigen, ich glaube, nee, natürlich, du hast was Inneres, was du dann bewegst in dir und dieses Innere treibt dich auch in eine gewisse Richtung. Ich war vor einigen Jahren mal auf dem Schießstand und habe mit einer scharfen Waffe geschossen, einfach nur auf dem Ziel, ja, also unbewegt, ganz harmlos und so weiter. Und ich bin Kriegsdienstverweigerer und es war ein so bedrückendes Gefühl, mit einer scharfen Waffe einfach nur auf das Bullseye zu zielen. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, was muss in dir vorgegangen sein oder welchen Weg musst du beschritten haben, dass du jetzt fähig wärst, diese Waffe auf einen Menschen zu richten und abzudrücken, was ja nichts anderes ist als Krieg. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, den du gerade so angesprochen hast, oder auch du mit dem Bibeltext. Wenn du das in dir bewegst, du wirst Schritte gehen, wo es für dich auch plausibel ist, wo es für dich ganz natürlich ist, diesen Weg zu gehen. Weil du innerlich leer bist oder stumpf geworden bist. Und eben nicht diesen Fokus hast, ja, wie lebt denn Jesus, was sagt denn Jesus? Ich glaube, das nimmt ein bisschen Gewicht von dem, was Jesus sagt. Und es ist herausfordernd, was er sagt. Aber wenn ich mich mit diesen Worten füllen lasse, ich glaube, das treibt mich dann irgendwann zu einem Punkt, wo ich gar nicht sein wollen würde.
Eine Frage, die wir ein bisschen umschifft haben, habe ich das Gefühl, obwohl sie sehr zentral ist, aber ich kann das auch sehr gut verstehen, ist ja die Frage des Kriegsdienstes. Du hast ihn gerade erwähnt, du bist Verweigerer, ich musste mich nie entscheiden.
Man kennt jetzt unsere Alter so.
Aber genau, die ist ja eine sehr heiß diskutierte Frage in verschiedenen christlichen Gruppierungen, Denominationen, auch aus der Kirche, aus der ich komme, ist das ja, gibt es da keine einheitliche Meinung. Und weil sie einfach sehr komplex ist, sehr viele Sachen hat. Ja, wenn man weglaufen kann, dann ist schön, an manchen Leuten geht das nicht. Ich weiß gar nicht, ob dieser Spruch von Dietrich Bonhoeffer, diesem evangelischen Theologen, kommt oder aus einer ähnlichen Richtung. Manchmal sind die Bösen die besseren Guten. Vielleicht ordne ich das gerade auch falsch ein. Aber dieser Spruch aus dem Kontext, um jemanden zu beschützen und etwas zu tun, muss ich vielleicht manchmal meine eigenen Werte vernachlässigen. Mhm. Wegen einer Güterabwägung. Was wiegt mehr? Kann ich denn alles geschehen lassen? Und ich finde das, ich bringe das hier ein, aber ich habe keine Lösung dafür. Ich wüsste auch nicht, was ich tun würde, was richtig wäre zu tun. Und wahrscheinlich gibt es in einem Kriegsfall, der an mich herangetragen wird, den ich nicht auslöse, gibt es nur schlechte Entscheidungen.
Ja.
Es gibt kein richtiges mehr zu tun. Es gibt hoffentlich das weniger Schlechte zu wählen. Aber was das ist, kann ich jetzt nicht sagen.
Ich meine, du hast gesagt, man wählt das kleinere Übel. Und mit so einer Szene möchte ich diese Runde auch abschließen. Ich meine, es ist der Abend, bevor Christus gekreuzigt wird. Und seine Freunde merken, dass jetzt hier Feinde kommen und Jesus in Gewahrsam nehmen und haben wahrscheinlich gehofft, dass der Messias, dieser Held, dieser Krieger, dieser geweissagte Retter, endlich seine Macht nutzt und sich verteidigt oder sogar angreift, und er macht es nicht. Und dann, okay, sie haben Waffen dabei, dann machen sie es für ihn und wahrscheinlich auch für sich. Und verletzen jemanden lebensgefährlich. Und das ist so, ich habe nach Leitlinien gefragt. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall eine Leitlinie. Diese Figur, die Macht hätte, alles zu tun, sich auch zu verteidigen, sogar anzugreifen, nutzt diese Macht nicht, um anzugreifen. Die Feinde werden verschont in diesem Moment. Und Jesus geht sogar noch einen großen Schritt weiter. Also nicht nur, dass er die Feinde verschont und deren Blut nicht vergießt, sondern er legt noch was drauf. Er heilt die Feinde sogar. Hm. Buchstäblich, wie auch innerlich. Und dass Jesus so auftritt, obwohl er anders auftreten könnte, das imponiert mir sehr, und davon lasse ich mich gerne inspirieren. Und kann nur hoffen, dass in ernsten Situationen ich die Klarheit habe, mich auf diesen Mann und auf sein Vorbild zu besinnen. Danke für den Versuch, sich diesem Thema, dieser Herausforderung zu nähern.
Danke dir.
Dankeschön.
Yes. Krasse Geschichte, was du sagst mit dem Garten. Wenn du dir vorstellst, Petrus hat nicht auf das Ohr gezielt, wahrscheinlich. Er war jetzt kein Chirurg, der.